Willkommen zum Hi-Podcast mit Sophie Ronschka und Christoph Käse.
Hey Sophie.
Hi Christoph. Wir haben heute ein richtig spannendes Thema bei uns und einen tollen Autor zu Gast. Ja, und das, worum es heute gehen sollte, das klingt erstmal komisch, denn das aktuelle Buch unseres Gastes handelt davon, die Sonne zu dimmen.
Ganz genau, es geht darum, die Sonne zu dimmen. Das ist zugegeben ein bisschen ein salopper Ausdruck. Es geht um, wie man in der Fachsprache sagt, Geoengineering. Also der Versuch von Menschen, das Klima zu verändern und die Einwirkung der Sonne auf die Erde zu verändern, zu verringern. Also die Sonne dimmen, so heißt das Buch. Im Kern geht es bei Geoengineering um einen Plan B. Einen Plan B, warum? Weil wir uns als Menschheit fragen müssen, was wir denn eigentlich tun, wenn wir die CO2-Emissionen nicht in den Griff bekommen und der Durchschnittswert der Temperatur immer weiter ansteigt. Also die Frage nach einem Plan B.
Denn wir werden es vermutlich nicht schaffen, die CO2-Ziele schnell genug zu erreichen, um die schlimmsten Folgen des Klimawandels zu verhindern. Und deswegen der Vorschlag einer kontroversen Zwischenlösung, dem solaren Geoengineering. Starten wir also in die Folge, Christoph.
Auf geht's.
Der Hi-Podcast mit Sophie Ronschka und Christoph Käse. Unser Gast heute ist
Thomas Ramge.
Thomas Ramge ist Sachbuchautor, Keynote-Speaker und Moderator. Seine Bücher und Vorträge beschreiben und reflektieren die Veränderungswucht von Technologie und Digitalisierung für Leben und Arbeit, Wirtschaft und Wertschöpfung, Gesellschaft und Politik. Thomas Ramges Essays und Reportagen erscheinen unter anderem in The Economist, Harvard Business Review und in der FAZ oder der Zeit. Außerdem forscht er am Einstein Center Digital Future zu künstlicher Intelligenz und datengeschützter Entscheidungsfindung und hilft innovativen Gründern und Startups dabei, ihre Geschichte besser zu erzählen. Seine Bücher und Texte wurden mit verschiedenen Preisen ausgezeichnet, zum Beispiel mit dem Deutschen Essaypreis für Wirtschaft und Demokratie 2022 und dem Deutschen Wirtschaftsbuchpreis. Und du hast mit ihm besprochen, wie man denn nun die Sonne dimmen kann.
Thomas Ramge, herzlich willkommen. Schön, dass du mit dabei bist.
Danke, dass ich bei dir sein darf, Christoph.
Du warst schon einmal in unserem Podcast, jetzt ein zweites Mal und es geht diesmal um ein ganz anderes Thema, um das du dich sehr intensiv als Rechercheur, als Buchautor, als interessierter Mensch gekümmert hast, nämlich um das Thema Geoengineering, ein Umweltthema, ein Klimathema. Und dahinter steckt, und das sagst du uns gleich, die Überlegung, könnte man eigentlich, wenn wir die Klimakatastrophe, den Klimawandel nicht in den Griff bekommen, die Atmosphäre dahingehend ändern, dass alles Leben auf der Erde nicht ausstirbt, drastisch ausgedrückt. Also was genau, Thomas, bedeutet Geoengineering?
Geoengineering ist ein technischer Ansatz, in dem man ziemlich viel Schwefeldioxid oder ähnliche Stoffe in die Stratosphäre bringen würde, die Erde runterzukühlen, indem man dafür sorgt, dass quasi ein ganz feiner weißer Nebel sich in hohen Luftschichten einmal rund um den Erdball verteilt und ein Teil des Sonnenlichts, was auf die Erde einstrahlt, direkt wieder zurück in den Weltraum reflektiert wird. Und das machen oder könnten nicht nur wir Menschen machen, es gibt Vulkane, die das immer mal wieder machen. Also daher kennen wir quasi den Trick, den die Natur gelegentlich anwendet, natürlich nicht geplant, indem einfach bei den ganz großen Vulkanausbrüchen im Kilotonnenbereich Schwefel in die ganz, ganz hohen Luftschichten, also oberhalb von 16, 18 Kilometer geschleudert wird.
Der Begriff Geoengineering bezieht sich ja nicht auch vor allem auf die Erde, aber nicht nur auf die Erde. Zum Beispiel bei Diskussionen über die Besiedlung des Mars, der eine sehr dünne Atmosphäre hat, wird auch immer wieder ins Spiel gebracht. Könnte man nicht den Mars bewohnbar machen, indem man ihm mit irgendwelchen technischen Methoden eine Magnetosphäre verleiht, also ein Magnetfeld, aber auch eine Atmosphäre? Also man diskutiert das ja nicht nur am Beispiel der Erde.
Nein, überhaupt nicht. Also der Begriff vor allen Dingen Geoengineering, der kommt eigentlich tatsächlich aus diesen Raumfahrtenthusiasten wurde auch stark in den NASA-Kreisen diskutiert. Viele von den Leuten, die sich jetzt in Bezug auf die Erde und das Erdklima beschäftigen, präferieren auch den Begriff Climate Engineering und nicht Geoengineering, um genau diese Verwechslung zu vermeiden. Genau, da hast du natürlich total recht. Aber hier geht es ja nicht darum, irgendwie, wie wir Kartoffeln auf dem Mars züchten können, sondern hier geht es darum, gibt es ein Szenario oder gibt es eine Rückfalllösung oder genauer gesagt eine Zwischenlösung, die zum Tragen kommen kann oder muss, wenn der Weg, den die Menschheit zurzeit beschreitet, nämlich zu dekarbonisieren, wir kommen da ja voran, aber viel zu langsam voran, nicht schnell genug voranschreitet. Die quasi wahrscheinlichste Szenario, dass wenn alle Länder jetzt in dem IPCC-Prozess ihre Zusagen, die sie im Rahmen des Pariser Abkommens getroffen haben, tatsächlich einhalten, ist, dass wir Ende des Jahrhunderts mit einer Klimaerwärmung zwischen 2,5 bis 3 Grad vermutlich leben müssen. Und das ist per se natürlich schon schlimm genug und schwer vorstellbar, wie eine Welt jenseits von 2 Grad plus im Vergleich zu den vorindustriellen Temperaturen aussieht. Aber wenn wir auf 2,5 oder 3 Grad zusteuern, dann ist es sehr wahrscheinlich, dass die berühmten Klimakipppunkte im Klimasystem erreicht werden und dass es dann sehr schnell noch viel wärmer wird, ne? Indem die Permafrostböden auftauchen, das Eis weg ist und dann zu diesen sich selbst verstärkenden Rückkopplungseffekten im Klimasystem kommt. Aber vielleicht, Christoph, wollen wir den Punkt an der Stelle schon mal setzen. Ne? In meinem Buch Die Sonne dimmen behaupte ich nicht, und kein seriöser Klimawissenschaftler, der sich mit Geoengineering beschäftigt, behauptet, dass das eine Lösung ist. Es ist eine Zwischenlösung, mit der wir uns als Menschen Zeit erkaufen könnten, um das eigentliche Problem zu lösen, nämlich die CO2-Konzentration in der Atmosphäre, zumindest die Erhöhung dieser CO2-Konzentration zu stoppen und langfristig durch den zweiten Arm des Geoengineerings, nämlich das Heraussaugen von CO2, das künstliche Heraussaugen von CO2 aus der Atmosphäre, dann auf Strecke zu bekommen. Ne? Also das beste Szenario sieht so aus: Wir Menschen lernen es viel schneller zu dekarbonisieren, als wir es zurzeit tun. Wir schaffen es, das Klima auf, was weiß ich, 1,7, 1,8 Grad zu destabilisieren, indem wir auf eine Net-Zero-Economy oder eine Net-Zero-Welt irgendwie, was weiß ich, im Jahr 2050, 2060 irgendwie schaffen. Und dann, das wäre das, ne, das Wünschenswerteste, was du dir wünschst, was ich mir wünsche für unsere Kinder, dass das noch passiert. Aber wie wahrscheinlich ist das?
Und wenn es nicht passiert, wollen wir den Plan B haben.
Genau, was passiert, wenn das nicht der Fall ist? Und was passiert, wenn zum Beispiel Indien im Jahr 2040 oder 2050 sagt, nein, die nächste Hitzewelle mit Millionen von Toten, die akzeptieren wir nicht. Wir wissen, es gibt da eine Technologie in der Hinterhand, nämlich jede Menge Schwefeldioxid in die Stratosphäre zu schießen, die schnell wirkt und die relativ günstig ist und die technisch machbar ist. Wir machen das jetzt einfach. Und gewissermaßen, ne, die Perspektive meines Buchs ist nicht, das ist eine wünschenswerte Technologie. Jetzt haben wir den Technofix nach dem Motto, prima, wir müssen nicht dekarbonisieren. Die Perspektive kann nur sein, ist es sinnvoll, so zu tun, und das tut die Klimapolitik ja zurzeit, auch beim Weltklimarat, als ob es das gar nicht gäbe, ignoriert das Thema, oder bereiten wir uns in einem Risiko-Risiko-Szenario darauf vor, zu sagen, irgendwann kann der Punkt kommen, wo es gefährlicher ist, die Methode nicht anzuwenden, als sie anzuwenden. Und wenn wir sie anwenden müssten, 2040, 2050, 2060, dann tun wir es bitte auf Basis der besten wissenschaftlichen Erkenntnisse, die wir haben. Und auf Basis eines Entscheidungsprozesses, eines Global Governance Prozesses, bei dem möglichst viele der wichtigen Länder einbezogen sind. Weil nur dann kann das Ganze auf die verantwortlichste Weise wie möglich dann ausgebracht werden.
Vorab, wie bist du persönlich auf das Thema aufmerksam geworden? Wann hat dich der Gedanke erreicht, darüber ein Buch zu schreiben?
Also auf das Thema aufmerksam geworden bin ich sicherlich schon vor 10 oder vielleicht sogar mehr als 10 Jahren, als diese Meldungen auf Basis einer Studie um die Welt gingen, man könne mit einer gigantischen Sonnenjalousie im All am sogenannten L1-Punkt, ne, also an diesem Punkt zwischen
Lagrange-Punkt 1, also dem Gleichgewichtspunkt, wo man keine Energie mehr benötigt, um an Ort und Stelle zu bleiben, sondern genau an dem gleichen Punkt schwebt, im Gleichgewicht des Erde-Sonnen-Schwerkraftsystems.
Genau so ist es.
Aber das wäre ein Sonnensegel außerhalb der Atmosphäre.
Genau, ganz viele Scheiben. Ne? Und das war gewissermaßen das auch, wo das Thema solares Geoengineering, um es ein bisschen genauer einzugrenzen, ne, auch ab von diesen Extraktionen von CO2, also wo solares Geoengineering erstmal so relativ publik wurde. Und dann dachte ich, oh, das ist aber erstmal per se interessant, aber natürlich total verrückt. Und es ist auch relativ offenkundig, dass mit den quasi technischen Mitteln, die wir zurzeit heute haben und auch auf absehbare Zeit haben, werden das technisch eigentlich nicht umsetzbar. Und dann habe ich so angefangen, mich mit dem Thema zu beschäftigen. Und dann, wenn man ein bisschen recherchiert, wird auch klar, es gibt da quasi technische Methoden, die sehr wohl technisch machbar sind und realistisch sind. Und aber auch das natürlich im Grunde zunächst erstmal so mit interessiertem, neugierigen Auge, mit wissenschaftlicher Brille auf irgendwie verfolgt, aber mit diesem wachsenden, unguten Gefühl, was du bestimmt auch hast, was die meisten Menschen in meinem Umfeld haben, dass wir bei der Dekarbonisierung zwar im Grunde auf dem richtigen Weg sind, aber nicht schnell genug vorankommen werden. Mhm. Mit diesem zunehmend unguten Gefühl, dass es eigentlich in die richtige Richtung geht, aber viel zu langsam, ich mich dann angefangen habe, intensiver mit dem Thema zu beschäftigen.
Das verstehe ich, ja.
Na, und dann irgendwann auch gedacht habe, ich finde, das ist ein Thema, was nicht ausreichend diskutiert wird. Ne? Die viele, bestimmt auch viele deiner Hörer und unsere Hörer jetzt haben das Thema allenfalls mal vielleicht irgendwie so ganz am Rande wahrgenommen, aber sich noch nicht damit beschäftigt. Und das ist nicht deren Fehler, sondern das ist ein Fehler im System. Denn die Klimapolitik, die Klimapolitiker, auch die viele Klimawissenschaftler sagen ganz bewusst, wir wollen darüber nicht reden. Wir wissen natürlich, dass es das gibt, aber es gibt nach wie vor eine Tabuisierung dieses Themas und auch von den Kritikern eine bewusste Steuerung, das mit Risiken in Verbindung zu bringen, die wissenschaftlich eindeutig überzogen sind, weil sie das Thema nicht diskutiert haben wollen. Und mein Buch, der Ansatz meines Buches und die Intention meines Buches liegt ganz klar darin zu sagen, wir müssen uns mit dem Thema beschäftigen und wir müssen das Tabu brechen, darüber zu sprechen, weil das nützt ja nichts. Also es nützt ja nichts, so zu tun, als ob es das nicht gäbe, wenn es das gibt und wenn wir irgendwann vielleicht vor der Frage stehen, irgendwer macht das unkontrolliert und nicht sauber wissenschaftlich erforscht versus eine Weltgemeinschaft kann zu dem Schluss irgendwann kommen, es ist sinnvoller, diesen Eingriff, der in einer idealen Welt natürlich nicht irgendwie zum Tragen kommen müsste, dann in einem Konsens, politisch gesteuert, vorsichtig und auf Basis der besten verfügbaren wissenschaftlichen Erkenntnisse erfolgen würde.
Das ist nachvollziehbar. Lass uns mal über die Technologie sprechen, bitte. Du hattest gerade die Idee des Sonnensegels ins Spiel gebracht. Es gab ja auch schon mal weitergehende Ideen, dass man aus dem Sonnensegel ja auch einen Solarkollektor machen könnte, der die gesammelte Energie dann auf den Boden überträgt. Woran scheitert das? Ist das schlicht eine zu große Fläche im All, die belegt werden müsste? Ist es zu teuer, diese Sonnensegel ins All zu bringen? Oder warum funktioniert das nicht? Und warum ist es aus deiner Sicht, aus Sicht vieler Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die bessere Methode, in den oberen Schichten der Atmosphäre etwas zu ändern, statt im All tätig zu werden?
Weil es in der Tat eine so große Fläche im All abgeschattet werden müsste, dass wir mit heutigen Mitteln, da gibt es Berechnungen, ne, also wenn das mit einer Flotte von kleineren Sonnensegeln oder so macht, die an den L1-Punkt zu bringen, das ist einfach, ne, das haut in der Mathematik einfach nicht hin. Wir können nicht so viele Raketen mit so viel Material da hochschicken. Dann gibt es eine zweite Idee, das eher mit so Bubbles zu machen. Aber das ist alles ingenieurstechnisch Science Fiction. Wir haben zurzeit einfach nicht die raumfahrttechnischen Mittel dazu. Dann gäbe es noch den Ansatz, der auch ziemlich crazy ist, ziemlich Science Fiction ist, die Erde mit Mondstaub einzunebeln. Also auch Mondstaub hätte gewissermaßen die physikalisch geeignete Eigenschaften. Der würde das auch, aber auch, ne, da müsste man das mit so riesigen Kanonen entweder auch an diesen L1-Punkt da schießen oder dann mit einem Raumschiff hinbringen oder um die Erde. Wir wissen aus den Berechnungen, Das hört sich faszinierend an und ne, irgendwie Freunde der Sprunginnovation wie du und ich, wir finden das auch faszinierend, aber es ist Stand heute nicht machbar.
Also Atmosphäre. Also Atmosphäre.
Alle Atmosphäre, und da gibt es so drei Hauptansätze. Ja. Den einen haben wir jetzt kurz angesprochen. Das ist der vermutlich der realistischste aus heutiger Sicht ist. Also im Grunde das, was Vulkane machen, vulkanische Winter erzeugen, gesteuert vorsichtig imitieren und das entweder mit einer Flugzeugflotte von etwas adaptierten Flugzeugen, die so hoch fliegen können.
Wie hoch wäre das?
Je nachdem, ob man es am Äquator ausbringt oder weiter unten. Also die Stratosphäre beginnt am Äquator etwas höher, oberhalb von 16, 18 Kilometern. Das heißt, man braucht so Flugzeuge, die so fliegen können wie diese Spionagebomber oder so. Ne? Aber das ist technisch machbar. Da müsste man eine Flotte von ein paar Dutzend von so Tankflugzeugen konstruieren. Das würde dann reichen, das Schwefeldioxid da oben, wenn die da permanent kreisen, ausreichend auszubringen, um zumindest die zusätzliche Erwärmung zu stoppen. Oder ne, wenn man mehr ausbringen würde, dann könnte man die Temperatur damit auch senken. Und das ist so der meist diskutierte Ansatz. Und das Verrückte daran ist, das wäre wahnsinnig billig. Das kostet im Jahr, nach Berechnung, ungefähr nur 20 Milliarden Dollar.
Wo kommt der her, der Schwefeldioxid?
Leicht zu erzeugen in chemisch-industriellen Prozessen. Also das ist überhaupt technisch per se erstmal kein Problem. Ne? Es ist eben kein technisches Problem, sondern eine Frage, was sind die Risiken und Nebenwirkungen, sowohl was jetzt die quasi Auswirkungen, die geophysikalischen Auswirkungen in der Atmosphäre betrifft, als auch, und du hast es vorhin ja schon angedeutet, ne, die quasi sozialen, politischen Auswirkungen, quasi würde das dann dazu führen, dass zu viele Menschen denken, ach prima, wir brauchen uns bei der Dekarbonisierung nicht anstrengen. Und aber noch ganz kurz, ne, die zwei anderen,
die beiden wichtigen anderen Methoden.
Ne, das eine wäre der deutlich geringere Eingriff, das sogenannte Marine Cloud Brightening oder Marine Cloud Seeding. Also da sät man dann in größerem Stil einfach helle Wolken, wie wir sie kennen, über Meer. Das macht man indem man einfach da mit so feinen Düsen Salzwasser in niedrigere Luftschichten, 1 bis 2 Kilometer hoch, irgendwie reinsprüht und dann entstehen da Wolken. Das gibt's heute auch ganz interessante Projekte schon zu, zum Beispiel am Great Barrier Reef in Australien, wo man erstmal so versucht, lokal die Sonneneinstrahlung zu reduzieren. Ne? Aber das müsste man schon in sehr, sehr großem Stil machen, damit das eine geophysikalische Auswirkung hat. Und dann quasi der dritte Ansatz wäre das Auflösen von den sogenannten Cirruswolken. Die sind etwas höher. Das ist erstmal kontraintuitiv an, du löst Wolken aus, aber wieso, dann kommt doch wieder mehr Sonnenstrahlung in die Atmosphäre rein. Nein, bei den Cirruswolken ist es so, die haben den Effekt, dass sie die Abstrahlung von Wärme, die von der Erdoberfläche kommt, durch langwelliges Infrarotstrahlen blockieren. Das heißt, die fangen Wärme.
Wie eine Wärmedecke in etwa.
Genau, sie sind, obwohl es Wolken sind, eine Wärmedecke. Und wenn man die auflöst, ne, wenn man quasi diese Sperre der Infrarotstrahlen, die zurück ins All gehen sollen, auflöst, dann haben wir natürlich auch hätten wir auch einen globalen.
Auflösen durch abregnen lassen, also besprühen mit Kristallationskernen und dann abregnen lassen? Oder wie würde das gehen?
Genau so ist es. Also das Ausdünnen würde erstmal darauf rauslaufen, dass bestehen natürlich auch aus feinen kleinen Wassertröpfchen und man würde da ebenfalls auch unschädliche Salze einstreuen, sodass die Wolken erstmal dass diese Wassertröpfchen zu größeren Klumpen werden und die dann in der Tat entweder abregnen oder zumindest als dünnere Wolken erhalten bleiben.
Der versprechendste und auch preiswerteste und wahrscheinlich machbarste Weg wäre der erste, Schwefeldioxid. Was sind die Nebenwirkungen? Was sind die Risiken?
So ganz genau wissen wir es natürlich nicht. Ne? Aber was sind die Risiken, die Kritiker vor allen Dingen befürchten und die man gut erforschen muss, ob das stimmt? Also eine mögliche Folge wäre, dass die Wettermuster, die wir zurzeit haben, zum Beispiel die Monsunregen, ne, oder ja, auch die Jahreszeiten oder so durcheinander geraten. Und dass wir quasi aus einer menschlichen Hybris heraus glauben, mit diesem komplexen System des Klimas rumspielen zu können und am Ende gerät alles durcheinander und dann kommt es sogar zu politischen Konflikten, weil irgendwie Indien keinen Monsun mehr bekommt oder Afrika keinen Monsun mehr bekommt und so weiter. Also das wäre gewissermaßen eine Gefahr, dass das Klimasystem, so wie es heute funktioniert, mit seinen Klimamustern und Wettermustern durcheinander gerät. In Klammern, das tut es jetzt natürlich auch. Also nicht so, als ob wir die Situation haben, als ob durch die Klimaerwärmung nicht genau das auch passiert. Die zweite Gefahr, die bestehen könnte, ist, dass die Ozonschicht in Mitleidenschaft gerät. Ne? Dass es eine Interaktion zwischen diesem Schwefeldioxid kommt und der Ozonschicht, so wie wir es ja auch in 70er, 80er Jahren durch die Fluorkohlenwasserstoffe gesehen haben. Es scheint so zu sein, als ob diese Gefahr geringer ist als oft angenommen, aber auch das müsste zum Beispiel genauer noch erforscht werden. Dann haben wir so ein bisschen das Problem, oder gibt es ein Problem darin, dass wenn man diesen weißen Nebel einfach, und der würde sich relativ, wenn man es am Äquator ausbringt, so dann würde der sich sehr schnell, sehr gleichmäßig über die Erdhalbkugel verteilen, dann nimmt der natürlich rund um dem Äquator mehr Wärme weg als an den Polen. Warum? Da kommt erstens das ganze, die Sonne scheint da das ganze Jahr und zweitens, sie scheint direkt, während sie an den Polen nur das halbe Jahr scheint und von der Seite quasi deutlich stärker seitlich kommt, sodass es gewissermaßen auch noch zu erforschen ist, und das wird auch diskutiert, ob es vielleicht sogar sinnvoll wäre, erstmal nur diesen Schwefeldioxid an den Polkappen auszubringen, um da Arktis und Antarktis zu stabilisieren. Da wären wir schon in Feinheiten, aber gewissermaßen, das wären die geophysikalischen Gefahren, riesigen Nebenwirkungen, zu denen man forschen muss. Und es wird zu wenig geforscht. Das ist eine wichtige Botschaft meines Buchs. Ne? Alles, was in Richtung, man macht Experimente in der Stratosphäre, wurde jetzt durch Proteste aufgehalten. Ein wichtiges Projekt der Harvard University, was als eigentlich so besonders transparent, besonders vorsichtig aufgesetzt wurde. In Schweden sollte das stattfinden, wurde abgeschossen, fast im Wortsinn. Ne? Alles, was wir heute kennen, sind die Daten, die wir aus diesen Vulkanausbrüchen haben. Also insbesondere des letzten großen, bei dem das passiert ist, dem Pinatubo 1990 auf den Philippinen, oder aus Modellrechnung. So. Aber die vielleicht größeren Gefahren, ne? Vielleicht nur ein Satz noch dazu, sind eben die du auch schon vorhin angedeutet hast, sind, was bedeutet das eigentlich dann für die Art und Weise, wie wir weiter reagieren? Gelingt es, Geoengineering tatsächlich so zu positionieren, dass den Leuten klar wird, wenn wir das machen müssen, dann sind wir noch irgendwie in einer viel schlimmeren Situation, als wir dachten. So im Sinne von der Herzpatient, der nach der OP endlich kapiert, dass er aufhören muss zu rauchen, weil er kapiert hat, wie schlimm es um ihn wirklich steht. Oder wird es eine Ausrede, eine Permission Structure im Sinne von, ach prima, wir brauchen nichts machen. Und das wäre natürlich Worst Case. Es ist völlig klar, solares Geoengineering ist keine Lösung. Es beseitigt nicht die Ursache des Klimawandels. Es ist allenfalls eine Zwischenlösung, die uns Carbon-Junkies, wie so ein Methadon-Programm, uns Carbon-Junkies, uns Menschen erlauben würde, besser vom CO2 endlich runterzukommen.
Wenn jetzt jemand investieren möchte in dieses Feld, weil er oder sie es für aussichtsreich hält und sagt, das wird kommen, weil es kommen muss, andere Möglichkeiten bleiben nicht, weil das die Menschheit das große Einsehen haben wird, bis die CO2-Konzentration dann am Ende zu hoch ist. Wenn jemand investieren möchte, in welche Felder sollte man investieren, kann man investieren? Wo sind die interessanten Startups? Wo, in welchen Ländern wird es am meisten vorangetrieben?
Christoph, wurde das nämlich nicht, dass du mir diese Frage stellst, aber da muss ich dich enttäuschen. Also, nicht ganz. Ja. Es ist sehr sinnvoll, in den CO2-Extraktionsarm zu investieren. Weil,
also aus der Luft heraussaugen.
Heraussaugen, ne? Und da gibt es ja ein klasse Schweizer Startup, das kennen bestimmt viele, ne? die da in Island mit so Maschinen das CO2 raussaugen und ne, dann im Grunde das Geschäftsmodell in der Regel CO2-Zertifikate sind als Kompensation. Aber es ist völlig klar, dass der riesige Job, dieses verdammte Kohlendioxid, was wir da in die Atmosphäre entlassen, dass wir das wieder rausputzen müssen, dass das etwas ist, wo der Markt eine ganz große und wichtige Rolle hat und wo Unternehmertum und Startups im Grunde den Weg weisen können, oder ne, den vielleicht wichtigsten Beitrag dazu leisten können, dass dieser Job gemacht wird. Solaris Geoengineering ist nichts für den Markt.
Das ist staatliche Infrastrukturaufgabe.
Der Witz daran ist, es ist ja viel zu billig. Mhm. Weißt du, das Problem daran ist nicht das ist nicht jetzt in der klassischen Startup-Logik irgendwie eine clevere Idee mit Venture-Kapital groß zu machen, sondern es ist zu billig. Selbst Ökonomen, eigentlich gibt es natürlich in der Ökonomie nicht das Phänomen des zu billig sein. Wenn etwas zu billig ist, dann macht man es eigentlich nicht. Aber hier ist es insofern zu billig, als dass es ja jeder machen könnte, also nicht jeder, aber eine kleine Staatenkoalition machen könnte oder Elon Musk das machen könnte oder so und dann jede Menge Unheil damit anrichten könnte, wie das ja auch in einigen dystopischen Romanen rund um Geoengineering immer wieder thematisiert wird. Was wir hier brauchen, ist Forschung, um dann herauszufinden, ne, welcher Ansatz, der definitiv nicht wahnsinnig teuer ist und der definitiv nicht das Problem hat, dass man irgendwie das so skalieren muss, das dann auf Basis des besten Wissens, das ist Forschung und zurzeit auch Grundlagenforschung, es müssen Experimente geschehen, dazu braucht man jetzt per se erstmal kein Venture-Kapital oder keine Startups, so, und dann ein Rechtsrahmen, in dem das sinnvoll organisiert werden könnte, ein Global Governance Rahmen, in dem das sinnvoll organisiert und verantwortungsbewusst und im Idealfall im Konsens aller Staaten oder zumindest aller der überwiegenden Mehrheit der Staaten organisiert werden.
Und du hast gerade einen sehr wichtigen Punkt schon genannt, den nochmal klarzustellen, damit ich ihn nicht missverstanden habe. Bei der Extraktion, dem Heraussaugen von Kohlendioxid aus der Luft, gibt es schon ein Geschäftsmodell, weil es schon den Zertifikatehandel gibt. Tesla verdient auch viel Geld mit Zertifikatenhandel. Also wer ein Extraktionswerk aufbaut, hat ein unmittelbar funktionierendes Geschäftsmodell, nämlich einen Markt für Zertifikate. Wohingegen es für Geoengineering, Ausbringen von Schwefeldioxid in der Atmosphäre, noch kein existierendes Geschäftsmodell gibt, auch noch keinen Markt gibt, weil es nicht incentiviert ist, Schwefeldioxid zum Glück nicht incentiviert ist, in der Atmosphäre auszubringen und das ja nicht zur Reduktion von Kohlendioxid beiträgt. Also wer das tut, ausbringen würde, der würde keinen Zertifikatehandel betreiben können zu seinen Gunsten.
Und das Interessante ist, es gibt das natürlich schon. Es gibt ein Startup in Kalifornien, das heißt Make Sunsets, das versucht genau das. Ne? Die lassen irgendwie so wenige Gramm und mittlerweile vielleicht sogar auch Kilogramm von Schwefeldioxid bringen die mit so Baumarkt-Helium-Ballons in die Stratosphäre und lassen dann da diese Ballons platzen. Und dann verkaufen sie sogenannte Cooling Credits. Aber das, und die haben auch ein paar Millionen Dollar eingesammelt im Silicon Valley. Aber das ist mehr eigentlich sowas wie eine Provokation. Das ist kein echtes Startup. Ist ganz stark dafür kritisiert worden. Ich habe gewisse Sympathien mit denen, weil die eigentlich, glaube ich, hauptsächlich darauf aufmerksam machen möchten, dass Solaris Geoengineering nicht weiter ignoriert werden darf, sondern erforscht werden muss. Das sagen die mittlerweile auch. Aber es ist eigentlich ein Musterbeispiel oder genau an diesem Beispiel, an diesem Startup kann man eigentlich sehr gut erkennen, dass der Markt hier ausnahmsweise mal wirklich nicht die Lösung ist. Weil was wäre denn, wenn wir mit Marktmechanismen das Ausbringen von SO2 in der Stratosphäre incentivieren würden, dann würden wir bald die nächste Eiszeit haben. Ist ja völlig klar. Es ist total billig, es ist total leicht, das Zeug da hochzubringen. Und wenn du dann auch noch dafür incentiviert würdest, das da hochzuschießen, dann würde das passieren, was jetzt bei einem gigantischen Vulkanausbruch auch passieren würde. Dann hätten wir kein Problem mehr mit der Klimaerwärmung, sondern hätten wir das gegenteilige Problem. Und bei aller Sympathie für Unternehmertum und Markt, das wir beide ja teilen, muss man an dieser Stelle sagen, nein, dies ist eine Frage von Wissenschaft und es ist eine Frage eines politischen Entscheidungsprozesses und eines Regulierungsprozesses, bei dem die Menschheit irgendwann zusammenkommen werden und sagen muss, jetzt ist der Punkt, wo es sinnvoller ist, es zu machen, als es nicht zu machen, weil uns sonst das Klima komplett aus den Fugen gerät, die Kipppunktkaskaden einsetzen und die Folgen eines außer Kontrolle geratenen Weltklimas viel schlimmer sind als die möglichen Risiken und Nebenwirkungen dieses Eingriffs, der per se idealerweise nicht gemacht werden müsste. Das ist die Logik, ne, die ich in die aufgeschrieben habe und bei der eben immer dieser Zettel in die Packungsbeilage gehört, Freunde, wir beheben damit nicht die Ursache. Dies ist kein Medikament, was an den Ursachen angreift. Dies ist ein Methadon, was uns Zeit erkauft, dass wir unser Klima wieder so in den Griff bekommen, um dann mit ausreichend Zeit die Ursachen tatsächlich zu beheben.
Abschließende Frage, Thomas. Wann ist der Point of No Return? Wann wird man die Entscheidung fällen müssen, es zu tun oder nicht zu tun, beziehungsweise wann, anders gefragt, wann muss die Technologie zur Verfügung stehen, damit man sie im Arsenal hat, um Schlimmeres zu verhindern?
Ich wundere mich ja immer über Leute, die dann auf solche Fragen glauben zu wissen, wann das ist. Ich weiß das nicht. Mein Ansatz wäre hier zu sagen, wir können das nur in Szenarien denken und ein sehr plausibles Szenario ist, ne, wir befinden uns in einer Welt mit 1,7, 1,8, 1,9 Grad Erwärmung. Wir haben in heißen Ländern oder auch durch Überflutungen eine Situation, wo eine nationale Regierung oder eine Koalition aus mehreren Regierungen, zum Beispiel von afrikanischen Staaten, sagt, wir akzeptieren das nicht mehr. Hm. Und das, ne, und dass wir bei 1,7, 1,8 Grad sind, insbesondere wenn jetzt auch noch zusätzliche Effekte, unglückliche Effekte hinzukommen, vielleicht erste Kipppunkte tatsächlich erreicht werden, das Sonnenalbedo, also das Abschmelzen der Pole weiter in dem Tempo vorangeht, die Erwärmung der Meere in dem Tempo vorangeht, dann ist es gut möglich, dass wir das in 2040, 2050 auf uns zukommt. Und das hört sich ja für uns vielleicht immer noch irgendwie nach einem Science-Fiction-Jahr an, aber es ist ja schon in 15 Jahren. Und, ne, und also ich würde sagen, wir müssen jetzt mit der Erforschung beginnen und auch jetzt parallel. Endlich muss der Weltklimarat einen Track einrichten, um dieses Thema als realistisches, plausibles Notfallszenario mal anfangen zu diskutieren. Und weißt du, was ganz interessant ist? Und natürlich gehört Deutschland wieder ganz stark zu den Bremsern. Ne? Es ist so, dass die Deutschen innerhalb der Diskussion des Weltklimarats und auch anderen Organisationen, die ja oft so ein Veto-Prinzip haben, ne? Wenn wenige Staaten dagegen sind, dann wird das gar nicht diskutiert. Die Deutschen immer vorneweg sind, Nein zu sagen. Es ist so, dass die Heinrich-Böll-Stiftung als Think Tank so eine Art Sammelbecken geschaffen hat für die Kritiker dieser Methode.
Ja, und, also die Stiftung wie der Grünen, ja.
Die den Grünen nahesteht, genau. Also ich per se nichts dagegen. Also ich bin ein großer Freund des Austauschs von Argumenten, aber was mich so sehr stört, und deswegen habe ich dieses Buch auch geschrieben, ist, dass eine offenkundige Methode, bei der es sehr wahrscheinlich ist, dass sie zum Einsatz kommt, ne, und zwar nicht durch Deutschland, so, sondern durch könnte ja auch ein verrückter Milliardär sein. Es gibt einen Kryptomilliardär, David Chom, der eben zurzeit ganz stark versucht, diese Mondstaub-Initiative zu finanzieren. Dass es eben nicht um die Frage geht, ob Geoengineering, solares Geoengineering betrieben wird, sondern wann, von wem und wie. Und wenn man ganz hart ist, dieses Startup, von dem ich eben, das ich eben kurz genannt habe, Make Sunset, das ist im Prinzip schon die Vorhut oder sowas wie ein Frühbeweis dafür, dass das passiert, weil die machen das ja schon. Sie machen es nur in einem Ausmaß, wo völlig klar ist, dass mit den paar Kilo, die da hochjagen, das Weltklima nicht irgendwie in irgendeiner Form berührt wird.
Aber es ist der Einstieg in die Privatisierung und so wie es jetzt im Weltall ist, 7500 Satelliten umkreisen die Erde, davon gehören 5000 einem einzigen Mann, Elon Musk, der kann selber entscheiden, ob in der Ukraine jetzt Internet herrscht oder nicht oder verfügbar ist oder nicht. Und genau das gilt es zu verhindern, es unter eine staatliche Governance, eine zwischenstaatliche Regulierungseinheit zu bekommen, um zu verhindern, dass genau dieser Sektor, ähnlich wie die Raumfahrt, zu stark privatisiert wird. Darum geht's.
Genau, darum geht's.
Thomas Ramge, ganz herzlichen Dank und vielen Dank für das tolle Buch. Dimming, die Sonne dimmen.
Genau.
Die Sonne herunterschalten. Dein Buch bei Penguin erschienen, demnächst auf dem Markt. Viel Erfolg damit und danke fürs Dabeisein.
Ich danke dir und weil du sagst Dimming the Sun, ja, die englische Ausgabe kommt dann im Januar.
Sehr gut. Ganz herzlichen Dank, Thomas Ramge.
Ich danke euch.
Und was schreibt ihr euch diese Woche auf den Merkzettel?
Geoengineering ist ein technischer Ansatz, um die Erde abzukühlen. Schwefeldioxid wird in die Stratosphäre gebracht, um Sonnenlicht zu reflektieren und die Temperatur zu senken. Ein natürliches Beispiel für diese Methode sind zum Beispiel Vulkanausbrüche. Geoengineering ist aber keine dauerhafte Lösung, sondern nur eine Möglichkeit, Zeit zu gewinnen, um das eigentliche Problem der CO2-Reduktion anzugehen. Einige Geoengineering-Ansätze wie das Imitieren vulkanischer Winter mit Schwefeldioxid wären relativ kostengünstig und technisch umsetzbar. Andere Ideen wie das Abschirmen der Erde mit Mondstaub oder Weltraumobjekten sind derzeit technisch nicht realisierbar. Und ich merke mir, Geoengineering ist zu billig, um es zu einem lukrativen Geschäftsmodell für Startups zu machen. Es braucht eher Forschung und internationale Regelungen als wirtschaftliche Anreize.
Und ich habe 3 Punkte mitgenommen. Erstens, bei Geoengineering mit Schwefeldioxid in den oberen Schichten der Atmosphäre geht es nicht um die Erzeugung eines Marktes. Der Markt wird dort wahrscheinlich nicht funktionieren. Man wird sich das vorstellen müssen wie ein staatliches Infrastrukturprojekt. Und bei solchen Projekten wird es stark darauf ankommen, dass die Staaten sich untereinander absprechen. Denn wenn jeder Staat und wenn jedes Privatunternehmen beginnt, eigene Geoengineering-Projekte anzuschieben, dann kann das schnell auf die schiefe Bahn geraten. Der zweite Punkt, es geht, wir hatten das am Anfang gesagt, um Plan B. Was machen wir, wenn die Abkühlungsbemühungen rund um das Klima nicht in dem ausreichenden Maße fruchten? Plädoyer von Thomas Range, und dem kann man sich wahrscheinlich nur anschließen, es muss mehr geforscht werden. Es geht auch in der Forschung und in der politischen Steuerung von Forschung darum, Denkverbote zu überwinden und auszuschließen. Dritter Punkt, oft sind es gerade diejenigen, die am stärksten für den Klimaschutz eintreten, die am wenigsten Nachdenken über Geoengineering erlauben. Ein Beispiel hat Thomas Range genannt, die Heinrich-Böll-Stiftung, also die Stiftung der Grünen Partei. Die Grünen sind bekanntlich diejenigen, die am allermeisten und am allerfrühesten gegen den Klimawandel eingetreten sind. Aber sie leisten jetzt den aktivsten Widerstand gegen Geoengineering. Ist das Ideologie? Ist das inhaltlich gerechtfertigt? Thomas Range, und da kann man ihm, denke ich, nur folgen, plädiert für Freiheit der Wissenschaft und Freiheit der Forschung. Ein Plan B muss jetzt, sollte jetzt erforscht werden, damit wir eine Alternative haben, wenn alles andere schief geht.
Und das war's auch schon wieder mit dem HIGH-Podcast für diese Woche.
Ja, das war's. Wir hören uns diesmal hoffentlich pünktlich am Dienstag um 5.55 Uhr.
Genau, bis nächsten Dienstag. Danke, ciao.
Danke, tschüss.
Das war der HIGH-Podcast für diese Woche. Wenn Sie keine Folge verpassen möchten, immer dienstags um 5.55 Uhr kommen wir heraus. Versprochen. Mögen Sie uns? Dann abonnieren Sie uns jetzt oder hinterlassen Sie einen Like. Wir freuen uns über Anregungen, Kritik und Wünsche. Schreiben Sie uns gerne an podcast@hi.co. Nicht .com, sondern .co. Eine Produktion der Axel Springer HIGH GmbH, einer führenden Beratung für Strategie und Umsetzung neuer Geschäftsmodelle. Wir engagieren uns leidenschaftlich für das Wachstum Ihres Unternehmens.